Daniel und Lukas, habt ihr heute Nacht bei mir gespickt? Was dran ist an der Predigt? Sagt die Wahrheit. Das letzte Lied, da kann man nur Amen zu sagen, weil das ist genau das Predigtthema. Ihr habt es hier musikalisch so schön auf den Punkt gebracht. Puh, das ist eine Herausforderung. Vielen Dank euch. Ja, das Thema heute der Predigt ist Ruhe finden. Und ich weiß nicht, wie dein Lebensprojekt aktuell aussieht oder überhaupt aussieht. Ja, wir hatten jetzt Schulferien, einige hatten Urlaub, etliche waren unterwegs, wir haben Gäste da, die hier ihren Urlaub verbringen. Herzlich willkommen. Wie sieht dein Lebensprojekt aus? Und wenn man so einen Urlaub hat, ihr kennt das, ja, das ist die schönste Zeit im Jahr eigentlich. Da möchte man so richtig was Schönes erleben. Und zwar möglichst am schönsten Ort. Klar, dass unsere Gäste hier in der Gegend sind. Aber andere planen dann Urlaub, wie es da dargestellt ist, am Meer. Andere planen Urlaub irgendwo auf dem Berggipfel. Und wer sich nicht entscheiden kann, der macht halt einen Urlaub am See, am Berggipfel. Richtig? Aber für so einen Urlaub muss man einiges planen. Man muss vorausdenken. Man muss Koffer packen. Man muss sich vorbereiten. Ihr kennt das alle. Und so ähnlich, haltet euch fest, ging es Gott auch. Und zwar mit dieser Schöpfung. Mit dem, wo wir leben. Das, was Gott am Anfang getan hat. Die Bibel startet gleich mit, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Seine Idee wurde zur Tat. Seine Informationen, die er gab, wurden zu Materie, Dinge, Gegenstände. Mein ältester Sohn hat so einen 3D-Drucker. Kennt vielleicht der eine oder andere. Da ist unten so ein kleines Loch, da steckt man so einen Mini-USB-Stick rein. Da sind nur irgendwelche Daten drauf. Dann drückt er auf Start und dann macht das Ding aus Licht und Flüssigkeit richtige Gegenstände. Ja, also da staunt man nur, was so ein Teil herstellen kann. Gott hat das aber nicht mit einem USB-Stick gemacht, sondern seine Informationen wurden auch ohne Zutaten zu realer Materie. Das ist eine Sache, die sich Theologen heute manchmal fragen müssen, nehme ich das, was am Anfang der Bibel steht, gleich für bare Münze, nehme ich Gottes Wort wahr oder halte ich meinen menschlichen kleinen Verstand für schlauer, schränke Gott ein, indem ich sage, es war irgendwie anders. Aber wir als Gemeinde wollen daran festhalten, dass die Bibel wörtlich inspiriert ist von Jesus Christus, von Gott. Ja, Gott hat also die Erde geschaffen und die Erde war wüst und leer, ein Tohu wabohu, ein absolutes Chaos war da. Und jetzt geht er bei und schafft etwas da draus. Er schafft etwas da drauf, nämlich am Tag 1 Licht und Finsternis, am Tag 2 Wasser und Luft und am Tag 3 Festland und Pflanzen, Vegetation. Das ist das, was Gott schafft. Auf diesem Chaos, er beginnt zu ordnen. Er schafft eine gute Ordnung, aber nicht so einfach, sondern er hat damit etwas vor. Er schafft erstmal die Grundlagen. Er schafft erstmal etwas, womit es dann weitergeht. Er plant vor. Und wir lesen dann an jedem dieser 6 Tage übrigens, es war sehr gut. Und dann geht Gott bei und macht etwas am zweiten Teil, die nächsten 3 Tage. Er setzt sozusagen was auf diese geordnete Sache drauf. Am Tag 4 macht er die Lichtzeichen, die Himmelskörper, zur Zeitbestimmung. Übrigens, die anderen orientalischen Völker zu der Zeit, viele haben die Sterne, Sonne angebetet, als Götter genommen. Und was sagt Gott? Das sind Gegenstände, die habe ich geschaffen. Nimm mich als dein Gott, der Schöpfer dieser Teile. Bete nicht das Geschöpf an, sondern den Schöpfer selber. Am Tag 5 machte er Fische und Vögel nach ihrer Art. für die Laien, das ist wichtig zu wissen nach ihrer Art, weil in einer Art kann man sich kreuzen, da gibt es Unterschiede, da gibt es jede Menge Variablen. Da ist Gott ganz vielfältig. Und Gott segnete sie und machte sie fruchtbar und hat gesagt, mehrt euch, füllt den Raum. Und dann am Tag 6 auf dem Festland und bei der Vegetation macht er die Landtiere nach ihrer Art. Und auch sie segnet er. Und dann kommt ein neuer Absatz. Dann sagt Gott, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. Im zweiten Schöpfungsbericht wird es dann genauer definiert. Aber Gott schuf den Menschen als Mann und Frau, als sein Gegenüber und als Ziel dieser ganzen Schöpfung. Seine Idee war Beziehung. Seine Idee ist Liebe. Das ist doch ein guter Plan gewesen von Gott. Das war die Schöpfung. Die Schöpfung war sehr gut, der Himmel auf Erden. Und so lesen wir 1. Mose 1, Vers 31, und so war es. Also das, was er gesprochen hat, wurde. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der 6. Tag. Ein Paradies, nicht über Jahrmillionen, sondern über Morgen und Abend. Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, ein Tag. Das Ziel war erreicht. Es war geschafft. Es war sehr gut. Es war himmlisch. Es war super, fantastisch, hyper toll. Das, was Gott da geschaffen hat, es war grandios. Es war echt super. Und dann geht es weiter mit dieser Schöpfungsgeschichte. Der Tag 7. 1. Mose 2, 1 bis 3. Gott ruht. Gott ruht. Frage mal, wärst du nicht auch gerne dabei gewesen, als die Welt entstanden ist? Auf einmal war da Action. Da war richtig Action im Meer, die ganzen Fischschwärme. Plopp, plötzlich sind die da. Also ich hätte gestaunt. Ich hätte auch gestaunt über den Sonnenschein. Wenn ich da rumgestanden hätte auf dieser Erde, die jetzt so ein bisschen Festland hat, und auf einmal scheint da die Sonne und es wird warm, ich kann es genießen und darf es so genießen, ich wäre aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen. Und dann bei der Schöpfung, das Erschrecken, auf einmal steht da ein riesiger Elefant, guckt mich an, törö, ich sage, oh, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die Schöpfung muss so grandios gewesen sein, so wunderschön. Und wahrscheinlich wäre ich auch zum Lachen gekommen, wenn sich da ein Affe und ein Papagei unterhalten hätten. Stellt euch das vor. Du stehst dabei und siehst, wie es entsteht. Du stehst dabei und staunst darüber, was Gott sich Tolles und Geniales ausdenkt. Und dann kommt der Tag 7. Und du denkst, boah, das war jetzt so richtig toll. Das geht bestimmt jetzt weiter. So tolle Ideen wie Gott hättest du nicht, deswegen warst du jedes Mal erstaunt. Aber du denkst jetzt Tag 7, mal gucken, was heute passiert. Und du stehst erwartungsvoll dabei und denkst, es passiert nichts. Es passiert nichts. Gott ruht. Aber passiert da wirklich nichts? Es steht, er hat diesen 7. Tag gesegnet und geheiligt. Und er steht diesem Chaos gegenüber, wie wir da vorne sehen, diesem Chaos, wo alles durcheinander war, steht auf einmal Gottes Ruhe gegenüber. Diesem Chaos, was heute auch in der Welt herrscht, steht Gottes Ruhe gegenüber in der Ewigkeit. Da ist unsere Sehnsucht hin. Aus Chaos wurde Ruhe, aus Dunkelheit ewiges Licht. Ist das nicht etwas Wunderbares? Gottes Schöpfung war sehr gut und Gott ruhte am 7. Tag. Und da steht 1. Mose 2, Verse 1 bis 3, so wurden vollendet der Himmel und die Erde und all ihr Heer. Und Gott hatte am 7. Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte. Und er ruhte am 7. Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den 7. Tag und heiligte ihn, denn an demselben ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte. Muss sich der allmächtige Gott tatsächlich ausruhen? Oder hält er inne? Hält er Rückblick? Sucht er einen Fehler in diesem Perfekten? Nein. Und es geschieht nicht nichts, sondern es geschieht etwas. Er segnet und heiligt den siebten Tag. Was bringt das denn? Was bringt das? Ist doch eine berechtigte Frage. Gerade heute an diesem Sonntag, oder? An diesem Tag der Ruhe. Pause. Ein Pfiff ertönt. Halbzeit bei der Fußball-WM. Endspiel. Es steht 0-0 und es ist Halbzeit. Die Mannschaft läuft in ihre Kabine. Und jetzt folgt etwas im Verborgenen in dieser Kabine. Keiner sieht das. Es erfolgt wahrscheinlich eine Ansprache des Trainers. Der sagt, wie bisher das Spiel verlaufen ist. Es gibt Lob und Tadel von ihm. Vielleicht, Entschuldigung, schimpft auch der Torwart seine Vorderleute aus. Oder die Stürmer beschweren sich darüber, dass sie zu wenig zu tun haben. Das geschieht da im Verborgenen, in dieser Pause. Der Trainer gibt vielleicht eine neue Taktik vor. Und es gibt Motivation. Hey, du hast das schon gut gemacht. Komm ein bisschen schneller. Ah, ich habe zwar gesehen, dass du dich ausruhst, ich weiß, dein Fuß, aber ein bisschen mehr Einsatz. Hey, und du bist echt spitze. Diese Motivation vom Trainer baut die Leute auf. Vielleicht gibt es auch Maßnahmen wie, du bist heute nicht so gut drauf. Ja, du hast heute zwei linke Füße, wir wechseln dann einen, der hat zwei rechte. Vielleicht klappt das besser. Und der Trainer gibt Hinweise auf den Gegner, auf den müsst ihr aufpassen. Oder er gibt Hinweise zu dem Schiedsrichter. Habt ihr gemerkt, wenn man die Zunge rausstreckt, pfeift er gleich. Das dürft ihr nicht. Nehmt euch da ein bisschen zurück. Vielleicht sagt auch der Mannschaftskapitän was. Das geschieht alles in dieser Pause. Da, wo Ruhe ist für alle anderen. Da geht es teilweise richtig ab in der Kabine. Manche Vereine prügeln sich da sogar. Das sieht aber keiner. Es ist Pause. Aber in dieser Pause gibt es auch Erholung, es gibt Massieren, es gibt Trinken, gegebenenfalls muss man sich umziehen, vielleicht neue Stollenschuhe. Das alles in dieser Pause, das alles in dieser Kabine, das alles verborgen, aber es kostet doch Zeit. Was machen die denn da? Und dann kommen sie wieder raus. Und da hört man von so Radioreportern, das scheint eine veränderte Mannschaft zu sein. Die sind auf einmal ganz anders. Die sind viel besser als vorher. War also diese Pause umsonst? Nein. War es egal, dass diese Pause da war? Nein. Sondern es hatte einen Sinn. Und das ist mit diesem Sonntag, mit dieser Sonntagsruhe heute vergleichbar. Stellt euch das vor. Ihr seid jetzt in dieser Pause. Und es gibt eine Ruhe im Alten Bund. Da gibt es einen direkten Befehl. Da gibt es von Gott etwas, was zählt. Etwas, was vorgegeben ist. Stellt euch vor, die Mannschaften sind vom grünen Rasen runter. Und manche der Ersatzspieler laufen da ja noch rum. Ich nehme mal das Bild Fußball, weil das haben die meisten ja vor Augen. Und die gehen jetzt da auf den grünen Rasen, nehmen sich 3, 4, 5 Bälle und schießen die Dinger ins Tor. Und laufen jubelnd über den Platz. Nee, wisst ihr was, das zählt nicht. Zählt nicht. Weil es ist nicht in der Spielzeit, es ist nicht von den Spielern, die aufgestellt sind. So ist die Regel. So ist das nun mal. So ist es vorgegeben. Egal, wie viele Tore der in der Pause schießt. Es gibt diese Regeln. Und genauso war es Gottes gute Schöpfungsidee, seine Regel, die er zu einem Gebot gemacht hat, und das finden wir bei den 10 Geboten. 2. Mose 20, die Verse 8 bis 11. Gedenke des Sabbattags, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht ein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und ruhte am siebten Tag. Darum segnete der Herr den Sabbat und heiligte ihn. Bevor jetzt jemand kommt und sagt, ach, Andi, in deinem Job hast du doch auch sonntags gearbeitet. Ja, ich habe auch Schichtdienst. Es geht also mir nicht um dies hier, sondern um Gottes gute Idee. Dieser Gott, der sein Gebot erklärt sogar und sagt, warum. Er sagt, wenn es für mich gut ist, braucht ihr das auch, sagt dieser Gott. Ihr braucht diesen Shalom, diesen Frieden. Und wir brauchen diesen Sonntag, um Frieden zu bekommen, um Segen und Heiligung zu bekommen und dieses Geschenk, was Gott bereithält, zu erleben und mitzunehmen. Und es gibt diese Ruhe im neuen Bund. Dort ist dieser verheißene Shalom. Weil Gott ist nicht weit weg, wie eben gerade es auch im Gebet hieß. Gott ist nicht weit weg, sondern er ist da, er ist mitten unter uns. Und er spricht und erklärt uns etwas und damals durch Jesus Christus auch auf dieser Erde. Erlebbar für jeden, auch heute noch. Und dazu eine Bibelstelle aus Hebräer 4. Die verheißene Gottesruhe. Ich lese in diesem Abschnitt die positiven Verse, die mit Ruhe zu tun haben. So lasset uns nun mit Furcht darauf achten, dass keiner von euch zurückbleibe, solange diese Verheißung noch besteht, dass wir in seine Ruhe eingehen. Denn wir, die wir glauben, gehen ein in diese Ruhe. Denn so hat er, nämlich Gott, an einer anderen Stelle gesprochen von seinem siebten Tag. Und Gott ruhte am siebten Tag von all seinen Werken. Und wie eben gesagt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt euer Herz nicht. Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den Seinen. So lasst uns nun bemüht sein, in dieser Ruhe einzugehen, damit nicht jemand zu Fall komme, wie in dem Beispiel des Ungehorsams. Da geht es um das Volk Israel, das sind diese Verse, die ich da weggelassen habe. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft geben müssen. Zwei ganz bekannte Verse sind hier, die im direkten Zusammenhang mit der Ruhe des Sonntags, des Sabbats. Zwei ganz bekannte Verse. Also es ist eine richtig dringliche Aufforderung von Gott, diese Idee, diese Pause, diesen Shalom ernst zu nehmen für unser Leben. Aber es gibt ein Problem. Es gibt da so eine Schwierigkeit. Seit dem Sündenfall im Garten Eden durch die ersten Menschen ist da eine Störung. Es ist etwas da, was wir heute noch merken, nämlich das Gute, was wir wollen. Ist jemand da, der sagt, nö, das will ich nicht? Nein, wir wollen ja das Gute, aber oft schaffen wir dieses Gute gar nicht. Es scheint irgendwie nicht möglich. Die äußeren Einflüsse hindern uns daran. Unsere eigene Begrenztheit hält uns davon ab, das Gute zu tun. Und das Böse, was in uns wohnt und lebt, hält uns ab, was Gutes zu tun. Böses braucht man niemandem beibringen. Das hat nichts mit Erziehung zu tun. Das steckt in jedem Kind, nicht in meinen vier. In euren auch nicht, aber ich habe davon gehört. Nein, es steckt in jedem Menschen drin, von Anfang an. Und das kommt von dem Infragestellen von Gott. Sollte das echt so sein? Sollte Gott gesagt haben? Und dazu unsere Möglichkeiten, sich zu entscheiden. Gott wollte einen Gegenüber, jemand, der ihn liebt. Liebe ist immer freiwillig. Es ist also unsere Entscheidung, damals von Eva und heute von uns. Vielleicht sehen deine Schlangen der Verführung anders aus als die damals von Eva? Sicherlich. Aber das Ergebnis wird dasselbe sein, nämlich Sünde. Und was ist das direkte Ergebnis, die direkte Auswirkung von diesem Ich will sein wie Gott? Vor dem Sündenfall hieß es, seid fruchtbar und vermehret euch. Und nach dem Sündenfall auf einmal eine Geburt mit Mühsal und Schmerzen. Diese gute Idee von Gott, die Erde zu bevölkern, mit lachenden Kindern und lachenden Kinderaugen wird auf einmal zur leiblichen Qual. Noch perverser ist natürlich, wo heute Millionen von diesen Babys einfach umgebracht werden. Vor dem Sündenfall hieß es, füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und danach, bis du wieder zur Erde wirst, zum Staub kehrst du zurück. Da, wo man den Spaten reinsticht, um Nahrung anzupflanzen, wird später nur ein klein wenig tiefer gebuddelt, wenn der Tod eingetreten ist. Das ist das Ergebnis der Sünde. Und drittens, die Vorstellung, so ein guter, freundlicher Herrscher zu sein, jemand, der etwas gut führt und leitet, etwas gut verwaltet, wird auf einmal zum Konflikt. Es hieß, herrscht über die Tiere, 1. Mose 1, 28. Und auf einmal gibt es diesen Konflikt zwischen Mensch und Schlange, zwischen Mensch und Tier, zwischen Mensch und Mensch. Auf einmal gibt es Angst und Schrecken, List und Hinterhalt. Oder vom Löwengebrüll getrieben. Ich weiß nicht, wovor du mehr Angst hast, was dich mehr schreckt. Aber auf einmal ist da etwas, was das stört. Und Gott hat die Menschen eigentlich für sich an seiner Stadt auf diese Erde gesetzt, auf diese Erde gestellt, damit sie sein Werk, diese wunderbare Schöpfung, die er gemacht hat, weiterführen. Diese Schöpfung weiterführen mit Kunst, mit Kultur, mit Schönheit. Die Erde weiterentwickeln und gestalten. Er sagt, bebaut und bewahrt die Erde. Und nach der Sünde, nach diesem Sündenfall heißt es, Arbeit am verfluchten Erdboden mit Mühe und Schweiß. Jetzt ist das Leben hart und oft nur Arbeit und Mühe. Wenn sich heute viele an dem Bewahren festkleben, vergessen sie oft den Punkt des Bebauens, oder? Vor dem Sündenfall hieß es, du darfst essen von allen Bäumen im Garten. Und nach dem Sündenfall, im Schweiße deines Angesichts, wirst du dein Brot essen. Gottes Idee war einfach Gnade. Seine Liebe ist da, ein Geschenk. Alles ist bereit. Geh durch den Garten und pflück dir. Nimm dir, was du magst. Das ist Gottes gute Idee gewesen und ist sie eigentlich bis heute. Aber die Sünde hat damals alles kaputt gemacht und es hat Auswirkungen bis heute. Unser menschliches Bemühen und unsere Bedürfnisse zu stillen ist auf einmal nicht so einfach. Fern von Gott sowieso nicht. Die Nahrung ist vergiftet und Beziehungen noch mehr. Und das ist Gottes Trauer mit uns Menschen. So viele Menschen bemühen sich ja um das Gute, nicht wahr? Sie bemühen sich, Gutes zu tun, wie auch immer dieses menschlich aussehen mag. Wir leben in einem Spannungsfeld dieser gefallenen Schöpfung. Wir leben dazwischen, dass es irgendwie ja, gut sein soll, aber nicht ist. Es klappt nicht so. Alle reden vom Frieden und trotzdem ist Krieg. Die Bibel macht das Ganze an einer Person fest. An einer einzigen Person, nämlich an Jesus. Mit Jesus ist alles vollbracht, aber noch nicht alles vollendet. Er hat am Kreuz nämlich gesagt, es ist vollbracht. Dort hat er die ganze Menschenschuld, die ganze Sünde auf sich genommen. Der Weg zum Vater, zu Gott ist wieder frei. Mit Ostern, mit dieser leiblichen Auferstehung von Jesus, hat er Tod und Teufel besiegt. Das ist Geschichte, ist erst überwunden. Und Gott hat durch die Auferstehung Jesus bestätigt. Es hängt also alles an diesem Jesus von Anfang an. Das Spannungsfeld ist heute aber trotzdem noch da, zwischen diesem ersten Kommen Jesu und seiner Wiederkunft. Und offensichtlich ist dieses Shalom, dieser Frieden nicht so ganz da. Und es gibt schreckliches Leid und die Ruhe im Herzen. Und das ist das, was viele unserer Glaubensgeschwister erleben in der ganzen Welt, wo sie verfolgt werden aufgrund ihres Glaubens. Dort ist Kampf, dort ist Zerstörung und trotzdem diese Ruhe, dieser Frieden im Herzen. Trotz der äußerlichen Umstände etwas im Herzen zu haben, was einem niemand rauben kann, nämlich diesen Gott, der einem diese Ruhe schenken möchte. Glaubst du das, dass Gott dir auch diese Ruhe schenken möchte? An Jesus festgemacht? Kann man das wirklich so einfach sagen? In Johannes 1, Vers 1, dort beginnt das schon. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott. Alles, was durch dasselbe und ohne dasselbe war, auch nicht eines, das gemacht worden ist, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und dann im Vers 12 heißt es, alle aber, die ihn aufnahmen, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Die Bibel ist die schriftliche Manifestation Gottes. Und darum konnte dieser Paulus auch zu diesem Kerkermeister von Philippi sagen, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus gerettet werden. Also alles an Jesus festgemacht. Und dann Kolosser 2, die Verse 9 und 10. Denn in ihm, nämlich Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und an dieser Fülle habt ihr Teil in ihm, der das Haupt ist aller Mächte und Gewalten. Jesus ist der Herr. Und dieser Glaube äußert sich auch bei uns durch die Taufe. Mit ihm gestorben, begraben und auferstanden. Einfach als Symbol der Bekehrung. Und durch das Untertauchen und das öffentliche Zeichen dieses persönlichen Glaubens an Jesus Christus. Sein Zeichen, diese Taufe. Ich erinnere nochmal an die Pause, die wir jetzt heute alle haben. Ist heute vielleicht für dich der Tag zum Nachdenken, ob das dran wäre? Es ist eine Einladung zum Gespräch nachher, nach dem Gottesdienst dazu. Ja, was war nochmal dein Lebensprojekt? Was war nochmal das, wo du sagst, das könnte ich mir vorstellen, schöner Urlaub, am Meer, in den Bergen, irgendwo dazwischen, oder? Und was war Gottes Weltprojekt? Jesus Christus. Rest in Peace steht auf so manchem Friedhofsgrabstein. Aber Gott meint nicht die Stille, die überm Grab ist. Nein, diese Stille meint Gott nicht. Übrigens, Rest hört sich ja so ähnlich an wie Arrest, wie Gefängnis. Und von Berufs wegen war ich so manches Mal im Gefängnis. Und ich kann euch eins sagen, da ist es nicht ruhig. Man könnte ja meinen, wenn jeder so in seiner Zelle sitzt, ist es da Totenstille. Dort ist ein richtiges Geschrei, da geht es richtig ab. Jeder versucht den anderen noch zu übertönen. Da ist keine Ruhe in diesem Arrest. Und genauso gibt es auch keine Ruhe im Totenreich, in der Hölle, von der Jesus wiederholt gesprochen hat und gewarnt hat. Darum ist er ja gekommen, um halt einzuladen, um uns Menschen diesen Shalom zu bringen, diesen Weg zum Vater frei zu machen. Es ist ein Angebot von ihm. Aber wisst ihr, Gott ist so gnädig. Gott ist so gnädig, er zwingt keinen in seine Ruhe in die Ewigkeit einzugehen. Er zwingt niemanden. Er lädt aber alle dazu ein. Und dieser Bogen, den wir da gespannt sehen, von der sehr guten Schöpfung an, trotz dem menschlichen Sündenfall, ist durch den Kreuzestod und die Auferstehung Jesu Shalom für die Ewigkeit doch möglich. Dieser Shalom, dieser Friede. Und du hast heute in Ruhe die Chance, Gott wieder neu zu begegnen oder zum ersten Mal. Nutze diesen Tag dazu. Ich möchte euch eine kurze Geschichte erzählen. Da war ein Mann, der hatte ein großes Ferienhaus und da war eine obdachlose Familie und die tat ihm leid. Er hat gesagt, Mensch, dieses Ferienhaus nutze ich eigentlich viel zu selten. Und diese Familie braucht eine Unterkunft. Und hat zu ihm gesagt, ihr dürft in mein Haus einziehen. Ihr dürft es nutzen, so wie wenn ihr, ja, als wenn es euer Zuhause ist. Allerdings eine Sache hätte ich bitte. Ja, wenn ich denn im Urlaub hier mal vorbeikomme, hätte ich gern ein Zimmer. Ja, das ganze Haus hat 7 Zimmer und eins davon hätte ich gern. Und zwar dies hier vorne, wenn ihr das so lassen könntet, wie es jetzt ist. Das sind Erinnerungsstücke an früher. Wenn ich komme, dann gehe ich da rein. Ich störe euch auch nicht doll, aber es wäre schön, wenn ich mit euch Gemeinschaft haben könnte. Dann gehe ich in das Zimmer und möchtet ihr mein Haus haben? Möchtet ihr darin leben? Die Familie war außer sich, wow, 6 Zimmer, ein eigenes Haus, wunderbar. Die waren sprachlos, die haben gesagt, jawohl, das will ich machen. Wir können da alles gestalten, wir können umbauen, wir dürfen alles machen. Das haben sie auch gemacht. Dieser Herr, der wurde krank. Es hat lange gedauert, bis er wieder hinkam zu dem Haus. Hat er geklingelt, schönen guten Tag, wer sind Sie denn? Ja, eigentlich bin ich der Eigentümer des Hauses. Sie hatte ich doch eingeladen, hier damals zu wohnen. Ach ja, jetzt muss ich es sagen. Ja, wollen Sie mich nicht hereinbitten? Nö. Ich wollte ja nur in das Zimmer, ich habe hier 2 Koffer. Nee, wissen Sie, es ist folgendermaßen. Das Zimmer, das stand immer leer. Sie war nicht da, wir hatten keine Verwendung. Zuerst haben wir es als Spielezimmer für die Kinder benutzt. Es sind so ein paar Sachen kaputt gegangen, die haben wir dann schon mal aussortiert. Ja, dann hat mein Mann Hobbyraum gesucht. Sie wissen, wie das ist mit Sägen und so. Da braucht man ab und zu mal eine Schraube und der Schrank hatte welche. Er hat das dann als Hobbyraum benutzt. Und mit der Zeit, muss ich Ihnen sagen, ganz kurz gemacht, das Inventar steht da hinten in dem alten Gartenschuppen. Ist nicht mehr ganz zu gebrauchen, was da mal drin war. Aber ich lade Sie ein auf einen Kaffee, wenn Sie dann gleich wieder gehen. Stell dir vor, du wärst dieser Hauseigentümer gewesen. Was würdest du der Familie sagen? Hättest du ein klein bisschen mehr Dankbarkeit, Einladung, irgendwas erwartet? Ich weiß es nicht, als Mensch. Hier steht Gott da und sagt, hey, ich habe nicht 7 Zimmer für dich, ich habe nicht 6 Zimmer für dich, ich habe für dich 6 Tage. Schön, wenn du mit mir gehst durch diese 6 Tage und an mich denkst, aber der 7. Tag, hey, das ist mein Teil, bitte. Was machen wir damit? Mit dieser Einladung von Gott heute, diese Ruhe wahrzunehmen in seiner Gegenwart. Ich möchte beten und bitte dazu aufzustehen, wer kann. Danke, großer Gott, für deine Schöpfung. Danke für deine guten Ideen, Herr Jesus, die wir überall sehen. Herr Jesus, wir sehen, dass du der rote Faden bist durch die Weltgeschichte. Der rote Faden in Gottes Wort in der Bibel. Herr Jesus, und du wirst wiederkommen. Danke dafür, dass du die Hand ausgestreckt hast zu uns. Vater im Himmel, lass sie uns ergreifen, lass sie uns rechtzeitig ergreifen, Herr, dass wir nicht im Arrest landen, sondern bei dir in der Ewigkeit, wo wirklich Ruhe und Frieden und dieser Shalom ist, den du bereithältst. Amen.
Amen.
Amen. Ja. Ich möchte einladen, wenn du sagst, ja, diese Ruhe, diesen Frieden mit Gott, von der Schöpfung an, von Anfang an bis heute, habe ich noch gar nicht so gesehen. Und irgendwie hat das ja was mit meinem Leben zu tun. Und ich will das nicht nur an diesem Sonntag festmachen, an diesem Sabbat, an diesem Feiertag, sondern da sind andere Sachen in meinem Leben, die mich wegziehen und weghalten von Gott. Dann lade ich dich ein, mach es fest mit Jesus, gib ihm dein Leben. Sag jawohl, Jesus Christus, mein Leben sollst du haben, und zwar ganz. Ich möchte mit dir mein ganzes Leben gestalten. Du hast es dir so gut ausgedacht, es ist so viel geschehen, so viel Mist. Danke, dass du an Ostern am Kreuz für mich gestorben bist, dass du lebst, auch verstanden bist. Ja, ich will zu dir kommen. Dann lade ich ein zum Gebet, anschließend nach dem Gottesdienst, komm hier nach vorne, wir beten gerne mit dir, reden mit dir, erklären dir den Weg zu Jesus Christus. Diese Einladung steht jeden Tag, aber heute, an diesem Sonntag, ganz besonders. Die Bibel sagt heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt euer Herz nicht. Nehmt es wahr, diese Einladung. Wir singen jetzt noch ein Lied gemeinsam mit der Band, Komm zu Jesus.